dessen Äußerung zu diesem Thema zu heftigen öffentlichen Debatten führte. Ich zitiere mal Westerwelle. Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. An einem solchen Denken kann Deutschland scheitern. Westerwelle mit einem weiteren Zitat. Das letzte war aus der Welt. Aber man hört das ja immer öfter, diese Formulierungen. Westerwelle nochmal. Die Diskussion über das Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sozialistische Züge. Von meiner Kommentierung dieser Debatte habe ich keine Silbe zurückzunehmen. Das in der Breslauer Neuen Presse. Weiteres Zitat von Westerwelle. Wenn man in Deutschland schon dafür angegriffen wird, dass derjenige, der arbeitet, mehr haben muss als derjenige, der nicht arbeitet, dann ist das geistiger Sozialismus. Die Öffentlichkeit schreit auf, bloß wie? Dazu mehr unsere Gäste im Studio, einmal Elisabeth und der Redakteur der Sendung, Franz. Franz, du wolltest das erstmal klären, wieso die Öffentlichkeit so aufschreit.
Ja, in der Tat Kritik an Westerwelles Äußerungen, die gibt es. Fragt sich nur, was für eine. Die hat es in sich, die Kritik. Zunächst ist von Sozialhetze die Rede, da mag man gar nicht widersprechen. Dann von sozialer Kälte und von schlimmen Tönen. Naja, es kommt ja darauf an, worin sie denn jetzt besteht, die Sozialhetze. Und was die, die ihm soziale Kälte vorwerfen, denn ihrerseits an Hartz IV zu kritisieren haben. Aber weit gefehlt, dann kommt nämlich gleich im nächsten Schritt quasi im zweiten Teil der Kommentierung von Westerwelles Hetze, dass er, wie es heißt, durchaus etwas getroffen habe. Stellvertretend die Kanzlerin, die da ja richtungsweisend und die Richtung vorgebend ist, sie lässt durch ihre Sprecherin verkünden, das ist sicherlich weniger der Duktus der Kanzlerin. Und die Sprecherin fügt hinzu, es ist sicher individuell unterschiedlich, die Sprachführung, die da jeder auswählt. Mit dem Vorwurf, der Duktus sei nicht so gut gewählt, wird dem FDP-Chef in der Sache schon einmal grundsätzlich zugestimmt. Also was den Gehalt seiner Aussagen betrifft. Übrigens, die Kanzlerin sagt das auch ganz klar. Westerwelles Äußerungen waren ein wichtiges Signal und sie entsprechen dem, was Millionen von Menschen hierzulande denken. Und dann geht sie sogar noch einen Schritt weiter und bezichtigt ihn durch die falsche Wortwahl, dem ehrenwerten Anliegen zu schaden. Das teilen nämlich alle. Gestern Abend in der Sendung Anne Will wird auch Merkel zitiert. Es gelte, so Merkel, mal den Eindruck zu vermeiden, den Westerwelle durch Formulierungen, wie man müsse in Deutschland doch noch sagen dürfen, hervorrufe, Westerwelle breche ein Tabu. Dabei, so Merkel, spreche er doch nur etwas aus, was selbstverständlich ist. Und Merkel findet es befremdlich, dass Westerwelle sich als der einzige Reformmotor in der Regierung geriere, wenn in Wahrheit doch alle von ihm angesprochenen Probleme mit Hartz IV längst im gemeinsam beschlossenen Koalitionsvertrag thematisiert worden seien. So ist das. Der Sache nach, dem Anliegen nach, herrscht Einigkeit. Was Westerwelle fordert, das betont unisono die gesamte Politikermannschaft, die dahinter steht als Regierungspartei, das habe doch die Regierung schon im Koalitionsvertrag beschlossen. Die Unzufriedenheit mit Hartz IV, die politische seitens der Herrschenden, habe die Regierung schon lange im Visier. Und wenn Westerwelle jetzt vorprescht und sich im Ton vergreife, dann betrachte Hartz IV unter wahlkämpferischen Gesichtspunkten und diskreditiere das hehre nationale Anliegen. Und worin besteht es jetzt eigentlich, das Anliegen, dass Westerwelle durch sein überzogenes und auch unglaubwürdiges Auftreten nur in Misskredit bringe? Übrigens, nur ein kleiner Hinweis. Diese Kritik an der Form, wie er sie äußert, am Tonfall, die hat die Opposition bis hin zu einer linken Opposition ebenso. Gestern Abend war das bei Anne Will wieder wunderbar zu beobachten. Da lautete der Gipfel der Kritik, Westerwelle sei durch seine Art unglaubwürdig. Er sei ein unwürdiger Außenminister. Oder er wolle durch seine, wie es heißt, Rhetorik nur von den sinkenden Nachfragewerten seiner Partei ablenken. Aber womit denn? Mit welchem Inhalt eigentlich? Eben mit einem Anliegen, von dem alle maßgeblichen Herrschaften der Republik, die Kritiker Westerwelles eingeschlossen, das Urteil teilen, dass es selbstverständlich und gesellschaftlicher Konsens sei. Als ob damit die Sache für sich keiner weiteren Befassung für wert befunden werden müsse. Wir fragen, worin besteht das eigentlich, wenn sich alle immer wieder bemüßigt fühlen zu betonen, die Sache sei selbstverständlich. Worin besteht es, dieses Anliegen? Elisabeth, kannst du uns ein bisschen aufklären?
Ja, genau das, wo sich alle einig sind, was also alle für selbstverständlich halten, was alle fordern, von der Leyen, Rüttgers, Koch, Westerwelle, wie sie alle heißen. Die Forderung heißt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Oder Arbeit muss sich wieder mehr lohnen. Da stutzt man. Das ist doch eine interessante Forderung. Als sei es hierzulande üblich, dass Arbeit verrichtet wird, die sich nicht lohnt. Es ist doch völlig klar, dass in der freien Marktwirtschaft Arbeit nur dann stattfindet, wenn sie sich lohnt. Genauso klar ist, für wen sich diese Arbeit lohnt. Nämlich für die, die für deren Stattfinden zuständig sind, für die, die arbeiten lassen. Die sogenannten Arbeitgeber, die Kapitalisten, richten bekanntlich nur dann einen Betrieb und Arbeitsplätze ein, wenn diese ein Mittel für ihre Gewinnkalkulationen sind. Wenn sich die Arbeit dafür nicht lohnt, dann findet sie eben auch nicht statt. Dann werden die Leute schlicht entlassen. Und nicht nur in der Krise werden diejenigen, die weiter arbeiten dürfen, genötigt, Lohnsenkungen zu akzeptieren, und zwar immer mit dem Argument, dies sei für die Rentabilität der Firma unabdingbar. Also lohnende Arbeit, das ist der absolut gültige Maßstab für Beschäftigung und Lohnzahlung hierzulande. Die lohnabhängige Menschheit, die ist deswegen erstens ständig damit konfrontiert, dass ihre Arbeit sich für sie nicht lohnt, was sie permanent an ihrem Geldbeutel merkt. Zweitens damit, dass diese als Einkommensquelle komplett versagt. Also, weil lohnende Arbeit das Privileg des Kapitals ist, ist nicht mal die Reproduktion der Leute, die auf sie als Einkommensquelle angewiesen sind, gesichert. Wenn also die Politiker jetzt alle sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen, dann reden sie von diesem kapitalistischen Skandal nicht. Sie haben etwas ganz anderes im Auge. Ihr kritischer Blick gilt dem sogenannten Lohnabstandsgebot, also einem Vergleich. Für sie besteht der Skandal nämlich darin, dass die Hartz-IV-Empfänger fast so viel Geld vom Staat kriegen, wie andere vom Kapital fürs Arbeiten. Die in allen Parteien und im deutschen Blätterwald von Spiegel bis Bild geführte Klage lautet, dass, Zitat, das Lohnabstandsgebot in vielen Wirtschaftszweigen nicht eingehalten wird. Es besagt, dass ein Beschäftigter mehr bekommen soll als ein Transferempfänger. Das ist doch ein interessantes Gebot, was hier unter dem Stichwort lohnende Arbeit täglich zitiert wird. Da schauen sich unsere Herren Politiker mal die Ärmsten in der Gesellschaft an, unterscheiden diese in benutzte und nicht benutzte Arbeitnehmer und stellen höchstpersönlich fest, dass auch die Benutzten, also die, die in den Diensten des Kapitals stehen, dafür nicht mehr kriegen als die, die von staatlichen Sozialleistungen leben. Dass diese Leute also für einen Lohn arbeiten, von dem sie sich nicht ernähren können. Und was für einen aparten Gesichtspunkt, was für einen kritischen Gesichtspunkt macht die Regierungsmannschaft jetzt geltend? Will sie etwa die Lohnverhältnisse kritisieren, die sie selbst eingeführt hat? Natürlich nicht. Immerhin war es die Politik, genauer gesagt die rot-grüne Regierung mit ihrer Agenda 2010, die diesen sogenannten Niedriglohnsektor geschaffen hat. Nachdem sie dem Kapital diese Billiglohnverhältnisse erlaubt hat und dieses weidlich Gebrauch von diesem Angebot macht, entdeckt die Politik jetzt, der Abstand zwischen diesen Löhnen und der staatlichen Sozialleistung, der ist nicht korrekt. Übrigens wird die Einführung dieses Arbeitsmarkts von der FAZ und anderen als Fortschritt in der Arbeitsmarktpolitik gefeiert, und es ist natürlich völlig klar, dass daran nicht gerüttelt werden soll. Ein Zitat mal aus der FAZ. Der deutsche Niedriglohnsektor ist während der vergangenen Jahre rasant gewachsen. Je nach Definition arbeiten dort bis zu einem Fünftel, also 20%, aller Arbeitnehmer. Diese Entwicklung war politisch gewollt und von der rot-grünen Bundesregierung mit der Agenda-Politik und den Hartz-Reformen eingeleitet worden. Sie förderte Minijobs und Zeitarbeit, um einen Eintrittsarbeitsmarkt mit geringen Zugangsbarrieren zu schaffen. Und jetzt, für viele Beschäftigte in Deutschland lohnt sich ihre Arbeit nicht. Ihre Nettolöhne liegen entweder nahe oder sogar unter ihrem Anspruch auf Sozialhilfe. Soweit die FAZ. Da könnte man ja mal sagen, das ist doch wirklich eine entlarvende Wahrheit über die Lohnarbeitsverhältnisse. Unter dem Regime der lohnenden Arbeit, siehe unseren Einstieg oder meinen Einstieg gerade vorhin, unter dem Regime der lohnenden Arbeit schuften massenhaft Leute für Hungerlöhne. Bloß darin entdeckt keiner der öffentlichen Meinungsmacher einen Skandal. Diese mickrigen Einkommen, die nicht mal eine Reproduktion abwerfen, die sind ja, siehe FAZ, politisch gewollt. Fragt sich, worin der Skandal besteht.
Ja, der Skandal, wie ihn die Presse und die Politik entdeckt und täglich breitritt, der besteht für diese Herrschaften darin, dass die staatlichen Sozialleistungen ungefähr auf demselben Niveau liegen wie diese Niedriglöhne. Das ist eine interessante Gleichung, die da aufgemacht wird. Oder auch eine Feststellung. So ist es ja auch in der Tat herbeigeführt worden. Eine interessante Aussage übrigens auch über die Niedriglöhne. Die liegen ja ihrerseits dann ungefähr auf demselben Niveau wie die staatlichen Sozialleistungen. Da möchte man doch glatt fragen, was denn daraus folgt, wenn 40-Stunden-Jobs nicht mal einen Lohn abwerfen, von dem man sich ernähren kann. Wenn das Kapital den Leuten nicht einmal mehr als das staatlich definierte Existenzminimum zahlt, dieses sogenannte soziokulturelle Existenzminimum ist ja für sich schon ein Skandal. Dazu später ein paar Bemerkungen. Eins steht jedenfalls fest: Mehr Lohn für diejenigen, die das Kapital für solche Hungerlöhne antreten lässt, das hat die Politik nicht im Auge, wenn sie beklagt, dass der Abstand zwischen diesen Löhnen und der staatlichen Grundsicherung nicht mehr stimmt und ankündigt, dass sie wieder für den richtigen Abstand sorgen will. Die Ankündigung, Arbeit soll sich lohnen, ist ein Anspruch gegenüber denen, die keine Arbeit haben. Da möchte man diejenigen, die von den Hungerlöhnen leben müssen, doch gerne einmal fragen, also die, die zu dem berühmten Niedriglohnsektor gehören: Und wie steht's denn so, wenn das Lohnabstandsgebot eingehalten wird? Lohnt sich das Arbeiten dann? Hauptsache der Abstand stimmt, dann stimmt auch der Lohn, wie niedrig auch immer er ist, oder? Lebt die Menschheit eigentlich vom Vergleich? Reicht der eigene Hungerlohn aus, wenn bloß der Abstand zu denen gewahrt ist, die staatliche Unterstützung kriegen? Wird man davon satt, wenn andere noch weniger kriegen? Was ist also gemeint, wenn die Politik eine Reform von Hartz IV ankündigt, die auf dem Prinzip beruht, Arbeit lohnen zu machen? Denn noch einmal, wenn davon gesprochen wird, dass sich Arbeit wieder lohnen müsse, dann ist damit gar nicht die Arbeit. Dann sind damit die Sozialleistungen gemeint, die seien nämlich zu billig zu haben. Der Änderungsbedarf richtet sich nämlich gar nicht auf die Arbeit oder den Lohn, die die Leute aus ihrer Arbeit beziehen, sondern auf etwas ganz anderes, auf die Sozialleistungen, die Leute beziehen, die gerade keine Arbeit haben. Bei der Reform unter dem Motto, Arbeit müsse sich wieder lohnen, geht es gar nicht um die Leute, die Arbeit haben und vom Lohn leben, sondern die anderen, die gerade keine Arbeit haben und nicht vom Lohn leben können. Es geht um die Hartz-IV-Empfänger, also um die vom Kapital überflüssig gemachten Arbeiter, um die, also, deren Beschäftigung sich für das kapitalistische Wachstum nicht lohnt, und zwar auf Dauer, qua Beschluss der Unternehmen. Sie erhalten grundgesetzlich abgesichert einen Regelsatz, der sich an dem besagten staatlich definierten Existenzminimum orientiert. Mit seiner Arbeitsmarktreform vor 5 Jahren hatte der Staat sich dem Urteil, dem praktischen Urteil seiner Wirtschaft gestellt, also dem Befund, dass die Arbeit dieser Menschen sich für das kapitalistische Wachstum in Zukunft nicht lohnt. Das hat er als Grund gesehen, die Armut dieser Massen neu zu organisieren, und zwar so, dass er sie zunächst mal nach dem Kriterium Arbeitsfähigkeit neu durchsortiert hat. Obwohl klar ist, dass die Arbeit dieser Leute gar nicht gebraucht wird, unterscheidet er, also der Staat, die, deren Arbeit nicht gebraucht wird, in Erwerbsfähige und in Nicht-Erwerbsfähige. So verpasst er der Masse der Arbeitslosen einen neuen Status, indem er sie als erwerbsfähige Arbeitslose definiert. Ein Status, staatlicherseits zugewiesen, der es in sich hat. Wenn der Staat seine vom Kapital für überflüssig erklärten als erwerbsfähige Arbeitslose bezeichnet, dann konfrontiert er sie doch glatt mit dem Anspruch, die, die erwerbslos gemacht worden sind, Erwerb soll sein. Das wird ihnen als Bestimmung aufgedrückt. Sie sollen ein Einkommen aus Arbeit beziehen und dafür werden sie haftbar gemacht. Der Staat besteht sehr grundsätzlich darauf, also auch gerade Ihnen gegenüber, dass Arbeit die Einkommensquelle seiner mittellosen Bürger zu sein hat. Und dies auch und gerade dann, wenn sie diesen Dienst versagt. Das mag einem unvoreingenommen betrachtet absurd vorkommen. Aber was heißt das schon absurd? Hier schlägt die Vernunft des Klassenstaats zu, der seine Sozialfälle keine Sekunde beziehungsweise keinen Euro lang aus der Pflicht entlässt, sich ihr Leben per Lohnarbeit zu verdienen. Und sie gerade dann, wenn diese Einkommensquelle für sie ihren Dienst versagt, weil sie keinen Arbeitgeber finden, der auf ihre Dienste Wert legt, nachdrücklich eben darauf verpflichtet. Ihnen wird die Vernunft des bürgerlichen Gemeinwesens vorbuchstabiert, der zufolge es erste Bürgerpflicht ist, sich seinen Unterhalt durch privaten Gelderwerb zu verdienen. Dafür werden sie haftbar gemacht.
Ja, dieser Punkt, den du jetzt gesagt hast, Franz, der Staat weist diesen Leuten den Status zu, erwerbsfähige Arbeitslose, der hat es in der Tat in sich. Das heißt nämlich auch, dass der Standpunkt, den der Staat zu dem Geld einnimmt, das er diesen arbeitslosen Massen zukommen lässt, lautet: kein Geld für nichts tun. Das ist sein Imperativ. Deswegen gebietet es der staatliche Gerechtigkeitssinn, erstens allemal, dass die Arbeitslosen schlechter gestellt werden als die arbeitende Bevölkerung, die in die untersten Lohngruppen einsortiert ist. Und deswegen verpflichtet er die Betroffenen mit seinem Gesetz darauf, Zitat aus dem Sozialgesetzbuch, er verpflichtet sie darauf, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfsbedürftigkeit auszuschöpfen. Und er befördert sie in extra dafür geschaffene 1-Euro-Jobs und sonstige Gelegenheitsarbeiten im Niedriglohnsektor. Das hatten wir ja vorhin schon. Also diese Beschäftigungsverhältnisse sind zwar, wie schon gesagt, gar nicht mehr darauf berechnet, irgendjemanden zu ernähren, aber sie sind allemal ein Beitrag zu diesem staatlichen Standpunkt, kein Geld für nichts tun. Und vor allem, sie sollen ein Beitrag dazu sein, die staatlichen Unterhaltskosten zu verringern. Das verdiente Geld in diesen Billigjobs wird nämlich auf den Regelsatz angerechnet, sprich an diesen Hinzuverdiensten bedient sich der Staat. Kurz mal zu den Regeln, wie das jetzt ist. Also 100 Euro können diese Leute anrechnungsfrei verdienen. Wenn sie 100 bis 800 Euro verdienen, dürfen sie davon 20% behalten, den Rest kriegt der Staat. Bei 800 bis 1200 Euro können sie 10% anrechnungsfrei behalten. Soweit mal zu dem bisherigen Umgang mit den Leuten, die aufgrund von Mittellosigkeit auf diese staatliche Unterstützung angewiesen sind. Jetzt sind die Hartz-IV-Gesetze seit 5 Jahren in Kraft und insofern erfolgreich, als es ja, wie gesagt, massenhaft Leute in diesen 1-Euro-Jobs und sonstigen Hinzuverdienstverhältnissen gibt. Dennoch, die Politik ist unzufrieden. Unzufrieden damit, dass, Zitat, die Zahl der Hartz-IVler nicht zurückgegangen ist, 45% verharren dauerhaft im Leistungsbezug. Zitat Ende. Jetzt ist die Sache ja eigentlich ganz einfach, dass diese Menschen, wie es da heißt, im Leistungsbezug verharren. Das liegt schlicht daran, dass es für sie keine kapitalistische Verwendung gibt. Nur, das zählt überhaupt nicht als Argument. Die Politik sieht die Sache sehr grundsätzlich. Hartz IV wird schließlich nicht, wie es heißt, zum Verharren gezahlt. Die Menschen haben zwar auf Grundlage staatlicher Gesetzgebung ein Recht auf diesen Leistungsbezug, aber diese Gesetze sind gleichzeitig so ausgestaltet, dass eigentlich ein dauerhafter Leistungsbezug verhindert werden soll. Und was entdecken Regierung und all die öffentlichen Hetzer jetzt bei den Hartz-IV-Empfängern? Die leben, so sehen sie das zumindest, also die Regierung etc., diese Leute leben einfach seit 5 Jahren von der Stütze. Sprich, die Betreffenden haben sich mit ihrer arbeitslosen Existenz abgefunden und machen es sich auf Staatskosten bequem. So der Vorwurf. Übrigens, dieselben Leute, die den Hartz-IV-Empfängern diesen Vorwurf machen, haben überhaupt kein Problem damit, im nächsten Artikel zu schreiben oder im nächsten Beitrag in der Talkshow aufzusagen, dass es keine Arbeit gibt für die Millionen von Arbeitslosen. Man kann die Sache ja auch mal so sehen. Der gesamte Sozialstaat ist ein Dokument davon, dass der Staat weiß, dass die Lohnarbeit die Existenz nicht sichert. Siehe Anfang unserer Sendung. Der gesamte Sozialstaat ist ein Beleg dafür, dass massenhaft Leute für das Wachstum überflüssig sind und auf diese staatliche Hilfe angewiesen sind. Bisher galt, der bundesdeutsche Staat hält sich was darauf zugute, dafür soll man ihn loben, dass er den Anspruch seiner mittellosen Bürger auf Grundsicherung grundgesetzlich verbürgt. Dass er sich als Sozialstaat der Armut annimmt, die sich neben all dem Reichtum auf seinem kapitalistischen Standort akkumuliert, das sollte man ihm hoch anrechnen. Und jetzt? In dieser heutigen Debatte, die wir jetzt skizzieren, da werden die sozialstaatlichen Leistungen zum moralischen Vorwurf an die Leute, die auf sie angewiesen sind. Also, dass die dieses Geld brauchen und dass sie es in Anspruch nehmen, das wird ihnen zum Vorwurf gemacht. Wieder besseres Wissen wird in der gesamten öffentlichen Debatte so getan, als läge es an den Leuten, wenn sie keinen Arbeitsplatz haben. Ein Beispiel für viele, die Bild-Zeitung titelt, macht Hartz IV faul. Die Hartz-IVler haben demnach, beim genaueren Hinsehen, zumindest wenn Bild genauer hinsieht, deswegen keine Stelle, weil sie sich gar nicht bemühen. Letztlich sind sie deswegen arbeitslos, weil sie staatliche Unterstützung erhalten. Irgendwie fragt man sich da schon, manchmal wollen die einen eigentlich verarschen. Es ist doch so, um es nochmal klar zu sagen, Die Leute haben keine Arbeit, deshalb sind sie auf Lohnersatz angewiesen. Jetzt heißt die Logik, der Lohnersatz ist eine einzige Verhinderung von Arbeit. Wie die praktische Auflösung aussieht, ist damit ziemlich klar. Der Lohnersatz in der Form der Sozialhilfe, in Form von Hartz IV, ist viel zu hoch.
Dass die Hartz IVler sich auf die staatlich definierten Lebensbedingungen beziehen, wird Ihnen jetzt unter den Stichwörtern, du hast sie genannt, Elisabeth, sich einrichten, im Leistungsbezug verharren, als Berechnung zum Vorwurf gemacht. Da liegt in den Augen der Politik der Skandal. Die Hartz-IVler missverstehen nämlich das Gesetz, so die Politik, sehr grundsätzlich. Sie kalkulieren glatt mit der staatlichen Unterstützung. Wenn Sie sich ausrechnen, ob und wie viel Hinzuverdienst sich im Verhältnis zum Regelsatz für Sie lohnt, dann wird Ihnen diese Kalkulation mit der staatlichen Unterstützung als in diesem Fall nicht erlaubte Berechnung zum Vorwurf gemacht. Eine trostlosere Kalkulation gibt es zwar nicht, denn die Leute sind gar nicht das Subjekt der Berechnungen. Die Geldgrößen, mit denen Sie da kalkulieren, sind allemal von anderen festgelegt. Aber dass Sie sich mit solch armseligen Berechnungen der staatlichen Kalkulation mit Ihnen entziehen können, dass Sie glatt einen Minijob ablehnen können, das hält nicht nur ein Koch nicht aus. Der sieht darin schon gleich eine nicht hinzunehmende gemeinwohlschädliche Lebenseinstellung, Schmarotzertum, den Unwillen zu arbeiten. In Kochs eigenen Worten, zitiert aus der Zeitung, so liegt doch auf der Hand, dass zumindest eine beträchtliche Anzahl derjenigen, die dauerhaft nur für ein paar hundert Euro wenige Stunden im Monat arbeiten und ergänzend Hartz-IV-Leistungen beziehen, sich im System eingerichtet haben. Man möchte ja gar nicht fragen, was die Leute denn eigentlich anderes tun sollen, als sich innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken einzurichten. Das ist es doch genau, was Koch und Konsorten sonst von ihren Bürgern verlangen. Gegebenenfalls sogar als die große Freiheit, die Gestaltungsfreiheit des einzelnen Bürgers feiern. Ob es stimmt oder nicht, dass etliche Leute die staatlich verordneten Mini- und sonstigen Jobs ablehnen, das ist dabei übrigens völlig egal. Einigkeit herrscht allemal im politischen Lager, dass den Betroffenen solche Berechnungen auszutreiben sind. Und so schaut er dann auch aus, der zumindest angestrebte Reformschritt von Hartz IV. Wenn Geld, ich zitiere von der Leyen, wer Geld von der Gemeinschaft bekommt, muss auch dafür etwas tun. Wir sollten bei denen, die nicht arbeiten wollen, genauer hinschauen und es nicht akzeptieren, wenn jemand ohne nachvollziehbaren Grund nicht oder nur wenige Stunden arbeitet. So die Arbeitsministerin, die sich ja sonst eher gegen Koch mit einer gewissen sozialen Note zu profilieren versucht, dass beim Hartz-IVler der Normalfall anders aussehe als von Koch an die Wand gemalt. Und, darauf weist sie immer wieder hin, es bereits ausreichende Sanktionen im geltenden Gesetz gebe, die selbstverständlich unerbittlich anzuwenden seien. Auch die zuständige Ministerin will nämlich diesen Leuten jetzt endlich Beine machen nach dem Motto, auch wenn feststeht, dass sie keine Chance haben, ist das noch lange kein Grund, sich nicht mehr um Arbeit zu bemühen. Zitat von der Leyen, Langzeitarbeitslose müssen von der Vorstellung wegkommen, ich habe Hartz IV und verdiene etwas hinzu. Vielmehr müsse es mehr Anreize geben, damit sie sagten, ich verdiene so gut es geht und wenn es nicht reicht, dann zahlt die Gemeinschaft dazu, damit es für den Lebensunterhalt reicht. Zitat Ende. So denken diese Typen wirklich. Wo kann ich dran drehen, damit die Ausgemusterten, die vom Standpunkt der demokratischen Herrschaft nur unnützer Ballast sind, endlich ihren Willen so betätigen, dass die staatlichen Berechnungen mit ihnen aufgehen? Damit die Hartz-IVler endlich ihre armseligen Kalkulationen abstellen und die staatlichen Berechnungen aufgehen, lässt die Ministerin eventuell sogar ein paar Euro springen. Das läuft dann unter dem Stichwort Anreiz zum Arbeiten und hält niemand für zynisch. Das geht so, In den Betroffenen werden 20 Euro weniger abgezogen von dem, was sie hinzuverdienen. Und schon lohnt sich das Arbeiten. Zumindest moralisch, wenn man dem Staat weniger auf der Tasche liegt.
Ja, jetzt vielleicht noch mal ein paar Bemerkungen zu dem, was der hessische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede vor ein paar Wochen zu diesem Thema von sich gegeben hat. Koch wollte mit seiner provokanten Rede, das hat er richtig gesagt, Tabus brechen. Er hetzt auch bei jeder Gelegenheit ganz offen gegen die Leute, gegen sogenannte Missstände und gegen, wie er sagt, Schmarotzer, gegen eine deutlich sichtbare Minderheit, die das System ausnutzt. Nach seiner Logik ist derjenige, der das staatliche Recht auf Grundsicherung in Anspruch nimmt, mit einem Willen unterwegs, dieses System auszunutzen, also zu missbrauchen. Deswegen hat er sich jetzt in dieser Debatte auch damit hervorgetan, davor zu warnen, dass bloß mehr Geld bei den Leuten bleibt. Das kann nicht Sinn der Reform sein, die Sie jetzt im Auge haben. Zitat von Koch: Ich warne allerdings davor, die Anrechnungssätze bei höherem Einkommen lediglich zu reduzieren, den Status quo aber ansonsten beizubehalten. Da es in Deutschland notfalls auch ein Leben lang Leistungen gäbe, müssten Instrumente eingesetzt werden, damit niemand das Leben von Hartz IV als angenehme Variante ansieht. Es könne kein funktionierendes Arbeitslosenhilfesystem geben, das nicht auch ein Element von Abschreckung enthalte. So Koch. Das sind doch mal klare Worte. Es ist ja so, es hat unzählige Talkshows jetzt zu diesem Thema gegeben. Und in jeder laufen leibhaftige Beispiele dafür rum, wie abschreckend dieses System ist, also dieses Hartz-IV-System. Und die gutierende Öffentlichkeit ist sich ebenso wie das nach Bedarf mitfühlende Publikum sicher, dass diese Menschen, wie es dann immer so mitfühlend heißt, es wirklich nicht leicht haben. Deren Schwierigkeiten, ihr Leben zu organisieren, werden ausführlich geschildert. Und es ist auch immer klar, mit solch armseligen Existenzen möchte einfach niemand tauschen. Es gibt de facto auch niemanden, der das, was der Koch da von sich gibt, wie es heißt, das Leben von Hartz IV, als angenehme Variante ansieht. Bloß, trotz all dieser Fakten hält sich unausrottbar die Mehr in Deutschland. Die Arbeitslosen würden sich ein flottes Leben auf Staatskosten leisten. Nicht zuletzt taugen diese Beschimpfungen der Leute als Sozialschmarotzer dem hessischen Ministerpräsidenten allemal dafür, diese Leute mit neuen, in seinem Tonfall abschreckenden Instrumenten zu traktieren. Der Mann will ernst machen mit der Abschreckung. Er will die Arbeitslosen, die es in seinen Augen an Anstrengungen fehlen lassen, den, wie er das sieht, absolut ungehörigen Zustand auf Kosten des Staates zu leben, zu beenden. Diese Leute, diese Arbeitslosen will er aus diesem staatlich finanzierten Dasein raustreiben und deswegen denkt er darüber nach und ist der Meinung, dass man ihnen ihr Leben gar nicht unerträglich genug machen kann. Also ist erstens laut Koch dafür zu sorgen, dass die bereits gesetzlich vorhandenen Sanktionen nicht durch, Zitat, Verzögerungstaktiken ausgehebelt werden. Stattdessen muss die Politik sicherstellen, dass die Sanktionen gerichtsfest durchgesetzt werden können. Und wenn dann angesichts der Abschreckungsmaßnahmen 10-15% von den Antragstellern ihren Antrag wieder zurückziehen, weil ihnen das einfach alles zu viel Traktiererei ist, so passiert es übrigens schon im Musterland Hessen. Also wenn die Leute einfach entnervt aufgeben und ihren Antrag zurückziehen, dann ist das eine Lösung ganz im Sinne des Erfinders, des hessischen Ministerpräsidenten. Zweitens, niemand soll einfach einen Euro kriegen, bloß dafür, dass er überlebt. Auch Koch weiß zwar, dass diese Leute Sozialhilfe kriegen, weil sie keine Arbeit haben. Aber er ist so frei und dreht das Prinzip einfach um und stellt sich auf den Standpunkt, Sozialhilfe ist doch wie Lohn. Also hat derjenige, der Hartz IV bekommt, dafür gefälligst auch, wie er sich ausdrückt, eine Gegenleistung zu erbringen. Er muss dafür arbeiten. Zitat Koch: Wir müssen jedem Hartz-IV-Empfänger abverlangen, dass er als Gegenleistung für die staatliche Unterstützung einer Beschäftigung nachgeht, auch niederwertige Arbeit, im Zweifel in einer öffentlichen Beschäftigung. Soweit Koch. Also, wenn die ökonomische Lage, in diesem Fall Hartz IV, nicht als Sachzwang auf den Willen der Leute wirkt, der Wille soll nämlich gar nicht anders können, als der staatlich verordneten Pflicht zur Arbeit nachzukommen, also er soll sich nützlich machen. Und wenn Hartz IV diese ökonomische Lage nicht so wirkt, dann fällt einem Staatsmann allemal seine Macht als das Mittel der Wahl ein, diesen Willen zu traktieren. Dann muss er eben den fehlenden ökonomischen Zwang durch staatlichen Zwang ersetzen und Zwangsarbeit verordnen. Zitat Koch: Wir müssen das Instrumentarium der Sofortangebote massiv ausweiten, nach meiner Auffassung eben auch in Form gemeinnütziger Bürgerarbeit oder Gemeindearbeit. Also, irgendetwas wird sich doch wohl noch finden lassen, zumindest beim hessischen Ministerpräsidenten, mit dem man diese Menschen drangsalieren kann.
Klar ist damit auf jeden Fall, und darüber herrscht Einigkeit in der politischen Klasse, die Leute haben sich grundsätzlich von der Lohnarbeit zu ernähren, also von dem, was ihre Arbeit für Lohn hergibt. Wurscht, wie viel das ist. Das ist hierzulande zwar eh so eingerichtet, gilt aber eben auch für die, die das Kapital längst aussortiert hat. Wenn es für die keine Lohnarbeit gibt, dann gebieten Anstand und Moral allemal, dass sie zumindest Wille und Fähigkeit zum Arbeiten praktisch unter Beweis zu stellen haben. Wenn dann die Hartz-IV-Empfänger für die staatlichen Euros entsprechend schuften, dann ist auch die Welt für den Rest der Lohnarbeiter wieder in Ordnung. Auf die beruft sich auch Koch gerne, wenn er die Hartz-IV-Empfänger als Sozialschädlinge beschimpft und ihnen das Leben schwerer machen will. Zitat Koch: Wenn Millionen von Bürgern, die hart arbeiten, sehen, dass sie ohne eigene Anstrengung folgenlos annähernd das Gleiche verdienen könnten wie diejenigen, die das System ausnutzen, dann ist das nichts anderes als die Perversion des Sozialstaatsgedankens. Mit solchen Angriffen auf die Opfer kapitalistischer Rentabilitätsberechnungen nach dem Muster Schmarotzertum zerstört die Gemeinschaft, macht man sich offensichtlich beim deutschen Arbeitsvolk beliebt. Wer von der Gemeinschaft Geld kriegt, der soll gefälligst dafür auch arbeiten. Wer das nicht tut, lässt jeden Anstand vermissen, der untergräbt das sittliche Fundament dieser Gesellschaft. Der Regelsatz für die sogenannte Grundsicherung muss also vor allem niedrig genug sein, damit Arbeit sich lohnt. Zitat Koch: Sonst ist das für die regulär Erwerbstätigen, die ihr verfügbares Einkommen mit den Unterstützungssätzen vergleichen, unerträglich. Zitat Ende. Sich mit anderen zu vergleichen, nämlich mit denjenigen, die als herrschende Klasse von diesem System profitieren, das kommt sowieso nicht in Frage. Für diejenigen, die hart arbeiten und die deswegen hierzulande nie auf ihre Kosten kommen, scheint es so eine Art Lohnersatz zu sein, wenn andere noch tiefer in die Scheiße getunkt werden. Wenn die Hartz-IVler von Koch und Konsorten entsprechend drangsaliert werden, ist der regulär Erwerbstätige mit seinem Niedriglohn zwar immer noch nicht besser bedient, aber im Vergleich zu denen, denen es noch schlechter geht, der Vergleichspunkt muss eben, wie gesagt, nur richtig gewählt sein, steht er glatt besser da. Und deswegen ist er zweitens vor allem in seinem Gerechtigkeitsbedürfnis gut bedient. Und dann lohnt sich die Arbeit doch gleich wieder mehr, zumindest für den deutschen Staat. Letztlich müsse, so Koch, am Ende der Hartz-IV-Reparaturen die Beschäftigung der Betroffenen höher sein und die Belastung der Staatskasse sinken, meinte Koch. Kritik an Kochs Rede gab es wenig. Der Mann hat einfach offene Türen eingerannt.
Ja, das Thema Hartz-IV und die Reformen, das wird uns sicherlich innerhalb dieses Jahres weiter erhalten bleiben und wir werden da sicherlich auch wieder mal eine Sendung zu machen, wenn die dann jetzt beschließen, was sie im Einzelnen in dieser Frage ändern wollen. Wir wollen uns heute in der letzten Viertelstunde noch mit dem staatlichen Existenzminimum kurz beschäftigen. Der Franz hat es vorhin am Anfang schon gesagt, wir meinen, es lohnt sich da noch ein paar Gedanken zu loszuwerden. Was ist es eigentlich für ein Ding, dieses staatliche Existenzminimum? Wir haben schon heute in der Sendung ein paar Mal darauf hingewiesen, dass der ganze Ausgangspunkt dieser sozialstaatlichen Leistung die Existenzunsicherheit der Lohnarbeiter ist, die einfach hier im Kapitalismus dazugehört. Und der Staat rechnet es sich hoch an, oder lässt es sich hoch anrechnen, dass er sich der Reproduktion dieser Menschen, deren Beitrag zum Wachstum des kapitalistischen Reichtums nicht mehr gefragt ist, annimmt. Also auch, wenn die Leute, wenn deren Arbeitskraft aktuell nicht mehr gefragt ist und vielleicht auch künftig niemand mehr darauf Wert legt, der Staat hat noch seine eigenen Gründe, diese arbeitslosen Massen in Schuss zu halten. Und zwar, er hat genügend ordnungspolitische Gründe. Die verarmten Leute sollen nämlich ihre staatsbürgerliche Fasson behalten. Sie sollen nicht einfach als Pöbel unangenehm auffallen, in seinem ansonsten ja wunderbar funktionierenden Gemeinwesen eben nicht störend in Erscheinung treten. Also kurzum, sie sollen ihm keine Probleme bereiten. Das ist erstmal der Ausgangspunkt dafür, dass er ihnen eine Grundsicherung zahlt. Also dafür spendiert er ihnen eine Reproduktion, und zwar im ganz rohen Sinne dieses Wortes. Das ist mal die erste Bemerkung, die uns zu dieser hochgelobten staatlichen Tat einfällt. Ein Reich der Freiheit ist für die Betreffenden logischerweise nicht drin. Nur der für die Existenz absolut notwendige Bedarf, der soll bei der Bemessung der staatlichen Unterstützung Berücksichtigung finden. Insofern ist Minimum, also Existenzminimum, wirklich ernst zu nehmen. Der zweite Punkt. Es ist ja klar, es sind nicht die Leute, die beim Staat ihren Bedarf anmelden können. Es ist der Staat, der bestimmt, was notwendig ist. Er definiert, was den Leuten in dieser Lage zusteht. Also der notwendige Bedarf, das, was ein Mensch unbedingt zum Leben braucht, ist demzufolge eine extrem flexible Größe. Notwendig ist in dem Sinn dann gar nichts. Was als notwendig angesehen wird, verdankt sich ganz und gar der politischen Setzung, nämlich einer politischen Entscheidung darüber, was und vor allem wie viel als Notwendigkeit der Existenzsicherung von Staats wegen anerkannt und damit den Betreffenden als ihr Lebensstandard zugestanden wird. Bleibt noch die Frage, wie, also nach welchen Kriterien bestimmt der Staat, wie viel er diesen Menschen zahlt. Zu dem Wie: Der Regelsatz für die erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen errechnet sich nach, das ist die staatliche Definition, aus den tatsächlichen Ausgaben Alleinstehender in der untersten Einkommensgruppe. Das so definierte soziokulturelle Existenzminimum entspricht den Ausgaben des ärmsten Fünftels der nach ihrem Nettoeinkommen geordneten Einpersonenhaushalte. Soweit das Zitat. Also, ich will sagen, auch das ist eine politische Entscheidung, den notwendigen Bedarf am Ergebnis einer empirischen Untersuchung darüber zu bemessen, was die im Niedriglohnsektor beschäftigte Bevölkerung so in ihren Warenkorb tut, sprich, was man sich in diesen Kreisen als Verbraucher so durchschnittlich leisten kann. Maß nimmt der Staat also an den Lohnzahlungen der Unternehmer beziehungsweise an dem Lohnbudget, mit dem die am schlechtesten bezahlten Beschäftigten auskommen müssen. Das ist die erste Bestimmung des staatlichen Existenzminimums. Also denen, die nicht arbeiten, wird eine Reproduktion auf niedrigstem Niveau zugestanden. Und weil diese Menschen was kriegen, obwohl sie gar nicht arbeiten, deswegen folgt dieser ersten auch gleich die zweite Bestimmung auf dem Fuß. Weil sie nicht arbeiten, müssen sie mit noch weniger auskommen. Das hatten wir ja schon. Das ist eben das berühmte Lohnabstandsgebot. Das muss gewahrt bleiben. Also kriegen sie schlicht weniger. Es ist der staatliche Gerechtigkeitssinn, der diesen Abstand zu dem gebietet. Also es wird nochmal von dem, was der Staat als Mindestbedarf ermittelt, für die Leute, die darauf angewiesen sind, was abgezogen, und das ist sachgerecht. Schließlich können die Transferbezieher gar nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, dass sie sich um ihren Lebensunterhalt selber zu kümmern haben.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht zu den Hartz-IV-Regelungen ja ein neues Grundsatzurteil gefällt. Und die Reaktionen waren alle sehr positiv. Jeder hat sich bestätigt gesehen. Wie das? Hierzulande darf man sich ja, wenn man sich schlecht behandelt fühlt, bei Gericht beschweren und Klage einreichen. Das machen übrigens sehr viele Hartz-IV-Empfänger, seit es diese Gesetze gibt. Es gab in dieser Sache auch bereits mehrere Urteile, die die staatliche Gesetzgebung für grundsätzlich in Ordnung befunden haben. Im jüngsten Fall ging es wieder mal um solche Grundsatzfragen und die Kläger hatten sich, wie der ausführlichen Berichterstattung im Vorfeld zu entnehmen war, vom Gericht ein Urteil zu ihren Gunsten, eine Verbesserung ihrer materiellen Lage erhofft. Am 9. Februar wurde das Urteil verkündet. Beachtenswert ist daran zunächst einmal, was die Richter alles abgesegnet haben. Was sie also in Bezug auf das Hartz-IV-Gesetz alles für in Ordnung befunden haben. Ganz grundsätzlich bestätigt das Gericht in seinem Urteil die politische Handlungsfreiheit der Herrschenden. Zitat aus diesem Urteil: Wegen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums ist das Bundesverfassungsgericht nicht befugt, aufgrund eigener Einschätzungen und Wertungen gestaltend selbst einen bestimmten Leistungsbetrag festzusetzen. Der Umfang des verfassungsrechtlichen Leistungsanspruchs kann im Hinblick auf die Arten des Bedarfs und die dafür erforderlichen Mittel nicht unmittelbar aus der Verfassung abgeleitet werden. Die Konkretisierung obliegt dem Gesetzgeber, dem hierbei ein Gestaltungsspielraum zukommt. Also das Gericht überprüft, ob der Staat sich an seine eigenen Gesetze gehalten hat. Und weil, wie es heißt, die Höhe des Regelsatzes nicht aus der Verfassung abgeleitet werden kann, sondern der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit obliegt, geht die vom Staat per Gesetz festgelegte Höhe auch in Ordnung. Es steht nämlich in keinem Gesetz geschrieben, dass der Staat mit seiner existenzsichernden Mindestversorgung den Hilfsbedürftigen Armut zu ersparen hätte, was so oder so ähnlich die Berechnung der Kläger war. Was zum notwendigen Bedarf gehört, dies zu definieren, ist Sache des Staates und richtet sich nicht nach dem Bedarf derjenigen, die davon leben müssen. Und da es nun einmal kein Recht gibt, das Arbeitslose vor Armut schützt, gibt es juristisch auch nichts daran auszusetzen, wie der Staat deren Bedarf ermittelt. Abgesegnet, also für rechtlich in Ordnung befunden, haben die Richter überdies die Methoden der Leistungsbemessung, dass der Gesetzgeber sich zur Berechnung des Existenzminimums an den untersten Lohngruppen, also am ortsüblichen Pauperismus orientiert, ist ebenso verfassungsrechtlich zulässig wie der davon gemachte Abschlag. Worauf richtet sich dann eigentlich die Kritik der Karlsruher Richter? Alle waren ja so zufrieden damit. Kritisiert haben sie im Wesentlichen zwei Punkte. Ich zitiere noch einmal aus dem Urteil. Bei einzelnen Ausgabenpositionen wurden prozentuale Abschläge für nicht regelleistungsrelevante Güter und Dienstleistungen, zum Beispiel Pelze, Maßkleidung und Segelflugzeuge, vorgenommen, ohne dass feststand, ob die Vergleichsgruppe, dieses berühmte untere Fünftel, von dem Elisabeth gesprochen hat, das ärmste Fünftel der nach ihrem Nettoeinkommen geordneten Personenhaushalte, also ohne dass die Vergleichsgruppe überhaupt solche Ausgaben getätigt hat. Bei anderen Ausgabenpositionen wurden Kürzungen vorgenommen, die dem Grunde nach vertretbar, in der Höhe jedoch empirisch nicht belegt waren. Zum Beispiel Kürzung um 15% bei der Position Strom. Andere Ausgabenpositionen, zum Beispiel die Abteilung 10 Bildungswesen, blieben völlig unberücksichtigt, ohne dass dies begründet worden wäre. Zitat Ende. Also, wenn der Staat Maß nimmt an den Ausgaben dieses ärmsten unteren Fünftels, dann muss er sich auch bei den Abschlägen an deren realen Ausgaben orientieren. Wenn er schon Abschläge für Pelzmäntel und Segelflugzeuge vornimmt, dann muss er auch, so die Juristen, empirisch belegen, dass die Vergleichsgruppe dafür Geld ausgibt. Ansonsten muss sich der Staat vom Gericht vorwerfen lassen, dass seine, Zitat, Schätzungen ins Blaue hinein keine realitätsgerechte Ermittlung darstellen. Zitat Ende. Und was speziell die Regelsätze für Kinder betrifft, so heißt es in dem Urteil, der Gesetzgeber, Zitat, hat jegliche Ermittlungen zum spezifischen Bedarf eines Kindes, der sich im Unterschied zum Bedarf eines Erwachsenen an kindlichen Entwicklungsphasen und einer kindgerechten Persönlichkeitsentfaltung auszurichten hat, unterlassen. Insbesondere bleiben die notwendigen Aufwendungen für Schulbücher, Schulhefte, Taschenrechner usw. so unberücksichtigt, die zum existenziellen Bedarf eines Kindes gehören. Denn ohne Deckung dieser Kosten droht hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebenschancen. Zitat Ende. Ja, mit diesem Gesetz können die Herrschenden gut leben. Was hier unter den Gesichtspunkten einer kindgerechten Persönlichkeitsentfaltung und dem existenziellen Bedarf eines Kindes verhandelt wird, ist die Berücksichtigung der Funktionserfordernisse der zukünftigen Staatsbürger. Das Gericht fordert vom Gesetzgeber, dass er die Entwicklung der Kinder als nützliche Staatsbürger in spe im Auge zu behalten hat. Darauf legt das Gericht Wert. Und das hat jedem Politiker und Meinungsmacher sofort eingeleuchtet. Bei der Festlegung von Hartz-IV-Sätzen ist dafür Sorge zu tragen, dass nicht schon ab frühester Kindheit oder Jugend lauter zukünftige Pauper und Verwahrloste, ausgeschlossene Existenzen, Kriminelle eventuell herangezogen werden. Dafür gibt es dann Hefte und Taschenrechner. Und alle Parteien, die das Gesetz begrüßt haben, haben gleich darauf hingewiesen, eins ist klar, Subjekt der Leistungsfestsetzung ist der Staat. Das Gericht verlangt keine Erhöhung der Sätze. Damit haben sie recht. Und die Klageführer, die sich in der Hoffnung ans Gericht gewendet haben, durch die Rechtsprechung eine Verbesserung ihrer Lage herbeiführen zu können, die wurden wieder einmal darüber belehrt, dass ihre Lage allemal in der Entscheidung des Staates liegt und in die Entscheidung des Staates gehört. Und so vertragen sich Armut und Menschenwürde aufs Allerbeste.